Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Glaubensfrust, wenn meine Gemeinde mir fremd wird. Ein Thema, das nicht am grünen Tisch entstanden ist, sondern aus der aktuellen Gemeindesituation gespeist wurde, allerdings schon vor einem Jahr auch festgelegt wurde und aktuell wie damals ist. Wir leben in turbulenten Zeiten als Gemeinde. Und wer vor anderthalb Wochen auf der Gemeindeversammlung war, der hat einige dieser Themen mitbekommen. Wir beschäftigen uns seit vielen Monaten mit der Situation Bergneustadt-Mitte. Und auch für uns als Leitung ist die Frage, wie wird es weitergehen? Viele Wendungen hat es in diesem Prozess gegeben. Viele Dinge, die gesagt wurden, sind nachher wieder anders geworden. Und es entsteht bei etlichen eine große Verunsicherung durch diesen Prozess. Wir reden seit vielen Monaten über die Rolle und Aufgaben von Frauen in unserer Gemeinde. Dinge, die seit Jahrzehnten feststanden, werden plötzlich hinterfragt. Auch das führt bei Geschwistern zur Verunsicherung. Und jetzt auch noch die Namensfindung für unsere Gemeinde, die auf der Gemeindeversammlung neu angekündigt wurde. Brauchen wir das wirklich? Viele sind verunsichert und, man kann sagen, frustriert. Man stellt sich die Frage, brauchen wir zwei Gottesdienste? Was machen wir hier eigentlich? Etwas zuspitzen tut sich die ganze Thematik im Bereich Musik. Ältere Geschwister sind verärgert über die Lautstärke der Musik. Und ich bin sehr froh, dass wir auf der Gemeindeversammlung eine Perspektive geben konnten, wie wir auch in dem, was momentan möglich ist, dem begegnen können. Jüngere vermissen hippe Lieder. Ältere vermissen tiefgründige Choräle. Jüngere wollen Englisch singen, andere vor allem Ältere und Mittlere, die das von ihrer Jugend nicht so gewohnt sind, empfinden das als Verschandelung der deutschen Sprache. Wer versteht denn da überhaupt noch, was wir singen? Und außerdem, viele Lieder scheinen im Vergleich zu anderen früheren Liedern so oberflächlich geworden zu sein. Ständig wiederholt man sich. Es werden kaum tiefgründige Glaubensaussagen gemacht. Das sind Empfindungen, die auch in Gesprächen deutlich werden. Das Thema Gemeinschaft. Wie steht es um die Verbindlichkeit in unserer Gemeinde? Manche empfinden die Gemeinde als anonym oder kalt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir vor vielen Jahren in diese Gemeinde zurückkamen. Ich war vor 27 Jahren schon einmal hier als Zivildienstleistender drüben auf dem Bibelschulgelände noch und kam dann zurück und habe gedacht, so eine riesige Gemeinde. Und die Leute, die ich von damals kannte, waren zum Beispiel so zu mit Beziehungen, mit Terminen, dass ich den Eindruck hatte, da kannst du gar nicht landen. Das hat mich damals sehr verunsichert und ich kann gut nachempfinden, wenn andere das heute ähnlich empfinden, wenn die Gemeinde sogar ja in gewisser Weise als kalt empfunden wird. Man fühlt sich nicht mehr zu Hause und man kommt erst gar nicht zu Hause an. Bedürfnisse werden nicht erfüllt. Und man fragt sich, was macht die Leitung? Wo bleibt das Fußvolk? Wir sind immer wieder in Gesprächen, in denen es um diese Themen geht. Jetzt ist es ja so, dass es sehr unterschiedliche Temperamente, sehr unterschiedliche Charaktere, sehr unterschiedliche Typen gibt. Es gibt die, die das Surfen mögen, die das Wellenreiten mögen, die Herausforderungen lieben. Und die diese ganzen Bewegungen als positiv empfinden und sagen, ja, da ist Leben. Und da steckten viele Chancen drin. Und es gibt die anderen, die gerne Kanu fahren. Schön, gemächlich, bloß kein Kippen riskieren, das Ziel vor Augen, keine Stromschnelle nehmen, sondern eher auf einem ruhigen See. Und alles, was das Ganze ins Wanken bringt, führt zur Verunsicherung. Ich habe den Eindruck, und ich neige auch eher dazu, zu dieser letzteren Gruppe zu zählen, dass ich mit vielen Leuten gesprochen habe, die eher zu der zweiten Gruppe gehören. Und vielleicht empfindest du das, was wir heute entfalten, gar nicht als so herausfordernd, als so schlimm, weil du zu den Surfern gehörst, zu den Wellenreitern, die das lieben. Ich möchte heute auf einige dieser Punkte eingehen. Und ich möchte uns als Leitung nicht rechtfertigen an dieser Stelle. Ich möchte auch keine Antworten geben auf Fragen, die in der Gemeindeversammlung gestellt worden sind. Da ist hier nicht der richtige Platz zu. Ich möchte auch Dinge, die als negativ empfunden werden, nicht schönreden. Ich möchte aber dennoch auf diese Themen eingehen und möchte versuchen, unseren Blick zu schärfen für das, wo ich den Eindruck habe, dass es Jesus in dieser Situation für uns als Gemeinde ganz, ganz wichtig. Glaubensfrust gibt es ja nicht erst im 21. Jahrhundert. Glaubensfrust gibt es schon auf den ersten Seiten der Bibel. Glaubensfrust gab es auch beim Volk Israel. Und als ich über unsere Gemeinde nachdachte, wurde ich erinnert an eine Situation, die das Volk Israel durchlebt hat. Und wir lesen von dieser Situation in 2. Mose 16, Vers 1 bis 5. Immer wieder kam es dazu, dass Mose, der Anführer des Volks Israel, nach dem Auszug aus Ägypten angegangen wurde, weil sie den Eindruck hatten: Was machst du eigentlich hier mit uns? Du führst uns aus diesem Land und wo sind wir jetzt? Was machst du denn eigentlich mit uns? Glaubensfrust. Und sie merkten, ihr eigentliches Zuhause war ihnen weggenommen worden und sie fühlten sich verunsichert in der Situation, in der sie jetzt waren. Eine dieser Situationen wird uns geschildert in 2. Mose 16, Vers 1 bis 5. Und ich lese diese Situation vor. Die Israeliten zogen von Elim weiter. Am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Bald fingen die Israeliten wieder an, sich bei Mose und Aaron zu beschweren. Sie stöhnten: Ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Da sprach der Herr zu Mose: Ich lasse Brot vom Himmel für euch regnen. Die Israeliten sollen morgens losgehen und so viel einsammeln, wie sie für den Tag brauchen, mehr nicht. Denn ich will sie auf die Probe stellen und herausfinden, ob sie mir gehorchen. Wenn sie am 6. Tag die eingesammelte Nahrung zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist wie sonst. Die Episode geht da noch weiter, aber ich möchte auf diesen Beginn, diese ersten 5 Verse, gerne einen Moment mit euch blicken. Die Israeliten erleben Glaubensfrust. Und ich glaube, das Erste, was wir aus dieser Situation erkennen können, etwas Typisches, wenn wir frustriert sind, ist, dass wir den Blick nach hinten wenden, so wie die Israeliten. Sie sagen: Hätte uns doch in Ägypten der Herr sterben lassen. Ist jetzt kein toller Blick nach hinten und ich hoffe, dass keiner von uns im Blick auf unsere Gemeinde so denkt. Und ich werde sehr vorsichtig sein, diese Situation 1:1 auf unsere Gemeinde zu übertragen. Denn das, was die Israeliten in Ägypten erlebt haben, war alles andere als schön. Aber das, was sie in Erinnerung haben, sind die Fleischtöpfe, das Essen, was sie hatten und das Gute. Und das ist typisch für uns Menschen. Wenn wir uns in frustrierenden Situationen befinden, dann sind wir geneigt, nach hinten zu gucken, uns nach dem zurückzusehnen, was früher war. Ich bin gestolpert über diese Aussage: Hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Ich habe gedacht, was für ein verrückter Wunsch. Aber ich habe nachher verstanden, es geht eigentlich darum, warum mussten wir dieses ganze Leiden bis hierhin noch durchmachen, um jetzt hier zu sterben. Es wäre doch viel einfacher für uns und vielleicht auch für Gott gewesen, uns schon 2-3 Monate vorher in Ägypten sterben zu lassen. Dann hätten wir uns dieses ganze Leiden hier erspart. Bitte, bitte versteht es nicht so, dass ich den Eindruck habe, unsere Gemeinde wäre in irgendeiner Weise mit Ägypten zu vergleichen. Aber was, glaube ich, vergleichbar ist, dass wir neigen in diesen Situationen, in Glaubensfrustsituationen, den Blick nach hinten zu wenden. Und vieles erscheint im Rückblick goldener, als es vorher war. Denn wenn wir 16 Kapitel im 2. Buch Mose zurückblättern würden, dann würden wir erkennen, wie die Israeliten gestöhnt haben, wie sie um ihr Leben bangten, wie sie um ihre Existenz bangten. Sie lebten in einem Land, in dem sie unterdrückt waren. Sie lebten in einem Land, wo sie als Sklaven geduldet waren und wo man versuchte, so viel wie möglich aus ihnen herauszupressen. Und der Machthaber in Ägypten, der kannte die Vorgeschichte von Israel nicht. Die Israeliten waren 400 Jahre insgesamt etwa in Ägypten gewesen. Und am Ende dieser Zeit war die Vorgeschichte und der Segen, den Israel für Ägypten bedeutet hatte, vergessen. Und der Pharao, der Machthaber von Israel, hatte sich gegen die Israeliten gewandt. Sie baten um Erleichterung bei ihrer schweren Arbeit, Lehmziegel zu fertigen, haben gesagt, bitte setzt doch die tägliche Ration, die wir zu fertigen haben, runter. Und der Pharao sagt, jetzt will ich es euch mal so richtig zeigen, was Arbeiten bedeutet, und setzte die geforderte Menge hoch. Und die Israeliten schrien zu Gott um Hilfe, weil sie merkten, wir sind am Ende. Wir können diese Situation nicht mehr überstehen. Und sie schrien zu Gott, und Gott antwortet, indem er Mose beruft und den Israeliten zuspricht, ich habe euer Schreien gehört, ich werde euch helfen. Jetzt im Rückblick erinnern sie sich an die Sklaverei, an die Ausweglosigkeit dieser Situation nicht mehr, sondern sie erinnern sich an das Fleisch, das sie in Ägypten hatten, an das Brot, das sie hatten, denn jetzt haben sie Hunger. Gott begegnet diesem Bedürfnis selbst. Er erwartet nicht von Mose und Aaron, die die Anführer des Volkes sind, dass sie diese Situation lösen, sondern Gott selbst greift ein und macht deutlich, Mose, rede du zu dem Volk und versprich ihnen, dass ich mich ihrer Not annehmen werde. Ich sehe, dass das Volk Hunger hat, und ich werde Brot vom Himmel für euch regnen lassen. Die Israeliten sollten losgehen und dieses Brot, wir wissen, wer die biblische Geschichte weitergelesen hat, dass es das Manna war, was dann vom Himmel fiel, dass sie dieses Brot oder dieses Manna aufsammeln sollten. Und sie sollten jeder aber nur so viel aufsammeln, wie sie brauchten. Gott hat ihnen auf übernatürliche Weise Essen gegeben. Manna, das vom Himmel fiel, Brot, das vom Himmel fiel. Und warum hat Gott wohl gefordert, dass sie nur so viel nehmen, wie sie sollten? Gott wollte, dass sie neu lernen, auf ihn zu vertrauen, auf ihn zu blicken. Nicht auf Mose und Aaron, sondern auf ihn zu blicken. Und darauf vertrauen, dass er ihnen an jedem neuen Tag das tägliche Brot gibt, um das wir im Vater unser gebeten, das tägliche Brot, was sie brauchen würden. Die Versuchung war sicherlich groß, einiges mehr zu sammeln, weil es könnte ja sein, dass es morgen mal nicht regnet. Brot regnet. Aber Gott fordert, dass sie genau das tun. Und Gott tut noch ein zweites. Er führt einen Ruhetag neu ein. Der Ruhetag, der schon in der Schöpfung angelegt wurde, der später im Gesetz festgelegt wird, den Sabbat. Und er sagt, am letzten Tag, am sechsten Tag, sollen sie die Nahrung einsammeln und werden entdecken, dass es genau doppelt so viel ist. Das heißt, es wird für zwei Tage reichen. Und die Israeliten brauchen sich an einem Tag gar keine Gedanken über das Brot zu machen. Gott selbst nimmt sich ihrer Not an. Dabei bleibt es aber nicht. Die Israeliten gehen weiter durch die Wüste. Und vielleicht ist diese Situation eine Situation, die du gut nachvollziehen kannst. Du fühlst dich in gewisser Weise in der Wüste. Du sehnst dich nach geistlicher Nahrung und merkst, du sehnst dich danach, aber dieser Hunger wird nicht gestillt. Ich werde nachher nochmal darauf zurückkommen, dass wir eine neue Sehnsucht entwickeln nach geistlicher Nahrung. Und dass wir auch im Gebet darum bitten, dass Gott sich unserer Situation annimmt, wenn wir es so empfinden, und uns ganz neu begegnet, uns geistlich nährt, im übertragenen Sinne Brot vom Himmel regnen lässt für uns als Gemeinde. Doch zunächst möchte ich auf eine weitere Situation zu sprechen kommen, die das Volk Israel zwei Wochen später erlebt. Da heißt es, genau am ersten Tag des dritten Monats, nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun in der Wüste am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu, richte den Israeliten, den Nachkommen Jakobs, diese Botschaft von mir aus. Ihr selbst habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werde ich euch aus allen Völkern auserwählen. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. 2 Wochen sind vergangen, nachdem die Israeliten auf übernatürliche Weise jeden Tag oder 6 Tage pro Woche, aber für jeden Tag genügend zu essen bekommen haben. Und Gott begegnet ihnen neu. Und auch Gott lenkt ihren Blick zunächst in die Vergangenheit, aber auf ganz andere Weise, als die Israeliten es selbst tun. Er gibt ihnen eine ganz neue Perspektive. Und er lenkt ihren Blick in die Vergangenheit und sagt, guckt doch mal, was ich für euch getan habe. Ich habe euch aus Ägypten befreit. Ich habe euch versorgt. Ich habe euch sicher hierher gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Ich habe euch getragen. Ich habe euch aus einer Situation herausgeführt, die für euch ausweglos war. Denkt nicht an die Teller mit Fleisch zurück, sondern denkt daran zurück, was ich für euch getan habe. Ich habe viel Gutes in euch getan und ich glaube, dass Gott sehr viel Segen in unsere Gemeinde hineingelegt hat in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten und im fast endenden letzten Jahrhundert, also in den letzten 100 Jahren. Er macht den Israeliten deutlich, ich habe euch herausgerufen, ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, die ganze Welt gehört mir, aber ihr nochmal in ganz besonderer Weise. Auch heute ist es so, dass die ganze Welt Gott gehört, aber dass die Gemeinde in ganz besonderer Weise herausgerufen worden ist. Und das griechische Wort für Gemeinde, Ekklesia, drückt genau das aus, die Herausgerufene. Wir sind herausgerufen, nicht als Gemeinde Wiedenest, sondern als Teil der weltweiten Gemeinde Jesu. Wir sind in besonderer Weise sein Eigentum. Und hier ist schon der erste Haken an diesem Ausdruck, wenn meine Gemeinde mir fremd wird. Letztlich gehört Gemeinde nicht uns. Diese Gemeinde ist nicht die Gemeinde der Leitung der EFG Wiedenest. Diese Gemeinde ist auch nicht deine Gemeinde in erster Linie, sondern diese Gemeinde ist die Gemeinde Jesu. Jesus hat gesagt zu Petrus, ich werde meine Gemeinde bauen. Wir sind Gottes Gemeinde, wir sind Jesu Gemeinde. Wir sind in besonderer Weise sein Eigentum. Und am Ende von diesem Abschnitt macht Gott dem Volk Israel die hohe Berufung deutlich, die er für sie hat. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. Was hat es damit auf sich, dass die Israeliten als königliche Priester Gott dienen sollen? Der Priester war im Alten Testament jemand, der ganz nah bei Gott lebte, der im Tempel diente und der den Gottesdienst im Tempel unterhielt, der alles tat, damit dieser Gottesdienst stattfinden konnte. Der Priester hatte unmittelbarere Gemeinschaft mit Gott als das übrige Volk. Er durfte auch im Tempel näher an das Allerheiligste, an Gott ran. Und der Priester war ein Brückenbauer für das Volk zu Gott, zwischen Gott und dem Volk. Und Gott macht dem Volk Israel deutlich, ihr lieben Israeliten, ihr seid Brückenbauer zwischen mir und der übrigen Welt. Gott hat das Volk Israel eingesetzt, damit sein Segen durch das Volk Israel auf andere Völker überspringen kann. Und hier knüpft Gott an einer Verheißung an, die mehr als 400 Jahre vorher an Abraham erging in 1. Mose 12. Dort hatte Gott gesagt, ich werde dich segnen und alle Völker sollen durch dich gesegnet werden. Das heißt, Abraham, du wirst herausgerufen aus dem Vertrauten, aus deinem Land. Du sollst auf mich vertrauen, dass ich dich richtig führen werde. Ich sage dir noch nicht mal, wohin es geht. Vertrau auf mich. Und du wirst gesegnet werden. Du wirst erleben, was es bedeutet, wenn ich Menschen segne. Und du bist dazu berufen, dass durch dich und deine Nachkommen andere Völker gesegnet werden. Und ich möchte das auch kurz auf uns als Gemeinde übertragen. Wir sind in besonderer Weise sein Eigentum. Wir sind Gottes Gemeinde, wir sind Jesu Gemeinde. Und unsere Hauptaufgabe, unsere Hauptberufung besteht darin, Priester zu sein. Das mag manchen fremd erscheinen. Und ich möchte kurz erklären, was ich damit meine. Wir sind im Alten Testament ja nicht so zu Hause wie die Israeliten, die das hier gehört haben. Wir sind dazu berufen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir uns an Gott ausrichten, dass wir gemeinsam vor Gott treten, gemeinsam ihm begegnen als Gemeinde. Und wir sind dazu berufen, Brückenbauer zu sein für Menschen, die Gott, die Jesus Christus noch nicht kennen, damit sie ihn kennenlernen können. Ich möchte auf einen letzten Abschnitt aus der Bibel eingehen, und zwar im ersten Petrusbrief, wo diese Aspekte, die im Alten Testament zusammenkommen, noch einmal aufgegriffen werden. Petrus schreibt hier im 1. Petrus 2, Vers 2 bis 9, ich habe einige Verse ausgelassen in diesem Text. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung, erreichen. Ihr habt ja selbst erfahren, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, aber in Gottes Augen ist er wertvoll und kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Um Jesu willen nimmt Gott diese Opfer an. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Petrus benutzt in diesem Brief an die Gemeinden in Kleinasien, an die dieser Brief gerichtet ist, an Christen, drei Bilder. Einmal das Bild von einem Neugeborenen, das nach Milch verlangt. Wir hatten ja heute die Kindersegnung, und Kinder, die schreien einfach, wenn sie etwas brauchen. Kleine Kinder. Das kann manchmal ganz schön schlafraubend sein oder nervig sein. Aber neugeborene Kinder machen das so. Und Petrus gebraucht dieses Bild und sagt, wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Haben wir dieses Verlangen nach Gottes Wort, uns nach ihm auszurichten? Persönlich, aber vor allem auch als Gemeinde. Die Verheißung, dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung, erreichen. Ihr habt ja selbst erlebt oder erfahren, wie gut der Herr ist. Also auch hier der Blick nach hinten in die Vergangenheit. Wir haben doch erfahren, wie gut der Herr ist. Und dann geht Petrus zu einem zweiten Bild über, zu dem Bild eines Hauses. Heute werden Häuser mit Beton gebaut und mit fertig gefertigten Steinen. Früher wurden statt Beton Riesensteine genommen, um das Fundament zu legen. Und dieses Bild wird schon im Alten Testament benutzt. Jesus als der Fundamentstein, auf dem das ganze Haus gebaut wird. Zu ihm dürfen wir kommen. Wir dürfen uns ganz neu nach Jesus ausstrecken, uns auf ihn ausrichten und neu dieses Fundament in Anspruch nehmen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen verworfen haben oder weggeworfen haben. Aber in Gottes Augen ist er wertvoll und kostbar. Nichts und niemand, keine Strategie, kein Plan, keine Person kann dieses Fundament jemals ersetzen. Wir als Gemeinde müssen uns auf Jesus Christus gründen. Er ist der Mittelpunkt und er ist der feste Halt, der uns selber persönlich Halt im Leben gibt, aber auch uns als Gemeinde. Wir sind seine Gemeinde. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Hier ist der Aspekt Gemeinschaft mit drin, dass wir uns eingliedern lassen in dieses Haus, dass Gott gehört, dessen Fundament Christus ist. Und dann kommt dieses Bild von den Priestern. Als seine Priester sollt ihr dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Hier ist der Aspekt Hingabe genannt. Dass wir ihm unser Leben hingeben, ihm zur Verfügung stellen. Um Jesu willen nimmt Gott diese Opfer an. Und dann kommt der letzte Aspekt, dass wir ihm als Priester dienen, aber dass dieser Priesterdienst beinhaltet, dass wir die großen Taten Gottes verkünden, der uns aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Wir sind dazu berufen, als Gemeinde Gottes große Taten zu verkünden, damit andere Menschen davon hören. Und ich möchte zusammenfassen, noch einmal die einzelnen Punkte, die ich genannt habe, und so drei Kernpunkte herausgreifen, die die Neuausrichtung für das Volk Israel, die Neuausrichtung für die Gemeinden, an die Petrus schreibt, und auch die Neuausrichtung für uns bedeuten. Dass wir das neu in den Blick bekommen, weil ich glaube, das ist zentral. Einmal den Zusammenhalt als Gemeinde, und den werden wir nur erreichen, wenn Christus unser Fundament bleibt. Die gemeinsame Ausrichtung auf Jesus, so wie die Priester im Alten Testament das Volk zu Gott geführt haben, dass wir als Gemeinde uns auf Jesus ausrichten und dass wir für Menschen außerhalb der Gemeinde zum Segen werden, indem wir gemeinsam Jesus oder Gottes große Taten bekannt machen. Ich glaube, dass alles, was wir in der Gemeinde tun, sich an diesen drei Punkten messen muss. Dient es dem Zusammenhalt unserer Gemeinde? Oder man kann auch sagen, Einheit der Gemeinde. Dient es dazu, dass wir uns gemeinsam auf Jesus ausrichten, ihn das Fundament sein lassen? Und dient es dazu, dass wir gemeinsam Jesus Christus bekannt machen? Man kann diese drei Punkte natürlich auch auf das eigene persönliche Leben oder auf die Familie beziehen, aber ich möchte es ganz bewusst in diesem Kontext der Gemeinde lassen. Und wir haben am Anfang uns erinnert, welche Dinge uns gerade bewegen, welche großen Themen uns gerade bewegen, welche kleineren Themen, welche Konfliktthemen da sind. Lasst uns gemeinsam mit diesen Themen umgehen, indem wir diese drei wesentlichen Punkte immer wieder in den Blick bekommen. Lasst uns den Zusammenhalt unserer Gemeinde in den Blick nehmen. Und wenn du diese Gemeinde als zu kalt oder zu anonym empfindest, dann wäre eine Möglichkeit, dass du beginnst, auf Menschen zuzugehen, vielleicht nach dem Gottesdienst auf jemanden zuzugehen, mit dem du schon lange nicht mehr gesprochen hast. Dass das Gespräch über alltägliche Dinge erstmal mit dem du sowieso immer redest, hinten ansteht und wir auf Menschen zugehen, die wir schon länger nicht mehr gesprochen haben, die vielleicht auch zum ersten Mal hier sind, um selber zu beginnen, dass diese Gemeinde weniger anonym wird, dass diese Gemeinde weniger kalt empfunden wird und um auch selber Beziehungen zu knüpfen, sodass wir stärker verwoben sind in dieser Gemeinde. Dass wir uns gemeinsam auf Jesus ausrichten, Jesus in den Blick nehmen bei allem, was wir tun, und dass wir auch beten um Menschen, die Gott uns zeigt, denen wir von den großen Taten Gottes weitersagen können, die wir auf Jesus ansprechen können und die durch uns und durch unsere Gemeinde Jesus Christus kennenlernen und eine Beziehung zu ihm beginnen. Ich möchte uns einladen, dass wir das auch im Gebet bewegen. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Persönlich, aber auch als Gemeinde. Und ich möchte euch konkret auffordern, dass ihr für uns als Gemeindeleitung betet. Dass wir Weisheit haben, diese drei Punkte immer wieder in den Blick zu bekommen. Den Zusammenhalt der Gemeinde, die gemeinsame Ausrichtung auf Jesus und wie wir gemeinsam Jesus in unserem Umfeld bekannt machen können. Betet für uns als Gemeinde, dass wir Weisheit haben. Dass wir selber so eins sind, dass wir uns als Gemeinde gut führen können, dass wir so nah dran an Jesus sind, dass unsere Ziele seinen Zielen entsprechen und dass wir das raushören und unterscheiden können. Betet für die Predigten, die jeden Sonntag hier gehalten werden, dass Jesus uns begegnet und dass er uns von dieser unverfälschten Milch weitergibt, dass er uns selbst versorgt mit dem Brot, das vom Himmel fällt. Das beginnt ja bei dem Prediger. Ich habe sehr gerungen im Vorfeld für diese Predigt und habe gebetet, schenk mir eine Botschaft, die von dir kommt, nicht die von mir kommt. Und wie wäre es, wenn wir jeden Sonntagmorgen beten würden für den Prediger und für die Predigt und mit der Erwartung hier reinkommen, dass das, was da vorne gesagt wird, mich ganz persönlich trifft und betrifft. Ich glaube, das wäre eine enorme Bereicherung für unsere Gottesdienste. Betet für Mitarbeiter in dieser Gemeinde. Und wenn du kein Mitarbeiter bist und dich irgendwie nicht so richtig eingebunden fühlst, dann bete darum, dass du deinen Platz in der Gemeinde findest. Ein Platz, der zu dir passt, den Jesus für dich vorgesehen hat. Lass uns beten für Menschen in unserer Umgebung. Lass uns beten, dass Jesus uns die Augen öffnet für die Menschen, die er mit seiner Liebe erreichen will. Und lass uns ihm zur Verfügung stehen, um diese Menschen zu erreichen. Lass uns beten für herzliche Gemeinschaft, für Zusammenhalt in dieser Gemeinde. Ich möchte uns einladen, das jetzt direkt zu tun, aber auch in die Woche mitzunehmen als Gebetsanliegen in unseren persönlichen Zeiten. Und ich möchte uns einladen zu einer Gebetszeit, in der jeder, der möchte, ein kurzes Gebet sprechen kann in diesem Sinne. Bevor wir ein gemeinsames Bekenntnis singen zu dem, worauf es wirklich ankommt, in Christus ist mein ganzer Halt. Lass uns diese Gebetszeit haben und danach dieses Bekenntnis singen. Ich schließe die Gebetszeit mit einem Gebet von hier vorne ab.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.